Audible. Clever lesen.
Einstein über Schule und Hochschule. Albert Einstein war kein Musterschüler. Das ist bekannt. Schon lange nutzten schlechte Schüler den Hinweis auf Einsteins mäßige Noten als faule Ausrede. Aber natürlich steckt nicht hinter jedem schlechten Schüler ein verkanntes Genie. Weniger bekannt ist, dass sich Einstein, als er bereits ein etablierter Wissenschaftler war, sehr kritisch über die Schule geäußert hat. So war Einstein der Meinung, dass die Sprachen, allen voran Latein und Griechisch, für zu wichtig genommen werden. Auch dem Geschichtsunterricht wird Einstein zufolge zu viel Zeit geopfert. Die ewige Zahlenpaukerei sei unsinnig, und man solle sich eher den Kulturträgern, Erfindern und Entdeckern widmen, weniger den Eroberern. An der Abiturabschlussprüfung kritisiert Einstein schließlich, dass sie viel zu lange wie ein dunkler Schatten am Ende der Schulzeit auf die Schüler lauere. Was Einstein hingegen besonders am Herzen liegt, zeigt sich in folgender Aussage. Zitat: Das erlösende Wort im Schulwesen bleibt für mich die erhöhte Anschaulichkeit. Wo es nur irgend geht, muss das Erlernen zum Erleben werden, so Einstein. Konkret meinte er damit Experimente oder, was damals topmodern war, Lehrfilme. Hört man Einsteins Kritik an der Schule, darf man natürlich nicht vergessen, dass die Schule vor 100 Jahren noch anders aussah. Dennoch, ein Gutteil seiner Kritik ist zeitlos. Hören Sie nun Einsteins Kritik an der Schule, wer seiner Meinung nach studieren dürfen sollte und was Einstein von Frauen in der Forschung hält.
Es liegt mir fern, die Grundlinien der alten Lateinschule durch eine überstürzte Reform ändern zu wollen. Aber ebenso fern liegt es mir, mich für die sogenannte humanistische Schule zu begeistern. Hiervon würden mich schon Erinnerungen an meine eigene Schulzeit abhalten. Aber noch mehr mein Gefühl für die erzieherischen Aufgaben der Zukunft. Ganz aufrichtig gesagt finde ich, dass der Bildungswert der Sprachen erheblich überschätzt wird. Es lässt sich nachweisen, dass bei den stärksten Persönlichkeiten die Vielfältigkeit der Sinne durchaus nicht auf umfassender Sprachkenntnis beruhte. Vielmehr darauf, dass sie den Kopf frei hielten von Belastungen, die einseitig das Gedächtnis in Anspruch nehmen.
In der zu beobachtenden Reduzierung von Latein und Griechisch erblickte Einstein Anzeichen einer Besserung und einer erfreulichen Besinnung auf die eigentlichen Ziele der Schule. Einstein trat auch für eine Gabelung an den Gymnasien ein, nach sprachorientierten Fächern und mehr an naturwissenschaftlich orientierten. Solch eine Trennung bestehe bereits in vielen Schulen des Auslands, wie in Frankreich und Dänemark.
Im Übrigen müssen die Probleme nicht immer in der Nichtbegabung von Schülern ihre Ursache haben. Ich neige dazu, in vielen Fällen der Nichtbegabung des Lehrers die Verantwortlichkeit zuzuschieben. Die meisten vertrödeln ihre Zeit mit Fragen. Und sie fragen, um herauszubekommen, was der Schüler nicht weiß. Wo gesündigt wird, da trägt zumeist die Persönlichkeit des Lehrers die Hauptschuld. Der Leistungsdurchschnitt einer Klasse liefert den Maßstab für die Tauglichkeit des Lehrers. Bleiben die Fortschritte der Klasse unter dem Mittelwert, so sage man nicht ein schlechter Jahrgang, sondern ein ungenügender Herr auf dem Katheder. In der Regel kann man annehmen, dass der Lehrer den Lektionsstoff versteht, nicht aber, dass er ihn interessant zu machen versteht.
Wenn der Magister Langeweile um sich verbreitet, so verkümmern die Resultate. Lehren können heißt, interessant belehren. Den Vortragsstoff, auch einen abstrakten, so vortragen, dass die Resonanzsaiten in der Seele des Schülers mitschwingen und dass eine Neugierde lebendig bleibt. Das ist eine Idealforderung. Nehmen wir an, sie wäre erfüllt. Wie denken Sie sich dann die Verteilung des Stoffes im Lehrplan?
Die Hauptsache bliebe nur die Zeitökonomie. Insofern alles Überflüssige auf Dressurgerichtete wegfallen müsste. Vorläufig gilt noch immer das Ziel der ganzen Übung, die Schlussprüfung. Diese muss wegfallen.
Wahrhaftig, Herr Professor, Sie wollen das Abiturientenexamen abschaffen?
Allerdings. Denn es steht wie ein schreckliches Turnier am Ende der Schulzeit, wirft seine Schatten weit voraus und zwingt Lehrer wie Schüler, sich dauernd auf eine forcierte Paradeleistung vorzubereiten. Dieses Examen steht auf einem künstlichen Niveau, das die Abiturienten nur für wenige Stunden einhalten und das sie später niemals wiedersehen. Fällt es, so fällt auch der leidige Gedächtnisdrill, und es braucht nicht mehr in Jahren eingepfropft zu werden, was nach dem Abitur mit Sicherheit radikal vergessen wird und vergessen zu werden verdient. Kehren wir zur Natur zurück, die das Prinzip aufrecht hält, mit dem geringsten Arbeitsaufwand die größte Wirkung zu erzielen. Die Maturitätsprüfung tut genau das Gegenteil.
Aber wer soll denn nun zur Universität zugelassen werden?
Jeder, der sich als fähig bewährt hat, nicht in einer vom Zufall abhängigen Abiturprüfung, sondern in seinem ganzen Verhalten. Dieses ist dem Lehrer bekannt, und wenn es ihm nicht bekannt ist, liegt die Schuld nur bei ihm. Umso mehr wird er Schüler geeignet finden, je weniger der Lehrplan als solcher auf die jungen Leute gedrückt hat. 6 Stunden am Tag müssten vollauf genügen, davon 4 für die Schule und 2 für häusliche Arbeiten. Sollte Ihnen das zu wenig erscheinen, so bedenken Sie, dass der junge Geist auch in der Muße eine starke Anstrengung erfährt, da er eine ganze Welt in Wahrnehmungen aufzunehmen hat. Und wenn Sie mich fragen, wie der ständig wachsende Lehrplan mit so wenigen Stunden gestaltet werden soll, so sage ich, Platz genug wird sein, werft nur das Entbehrliche über Bord.
Wir sprachen vom Frauenstudium, und Einstein äußerte sich zu diesem Kapitel, wie zu erwarten war, durchaus tolerant.
Man solle den Frauen, wie überhaupt, so auch für ihre höheren wissenschaftlichen Studien, alle Wege ebnen. Man kann sich aber einen weiblichen Galilei, Kepler, Descartes ebenso wenig vorstellen wie einen weiblichen Michelangelo oder Sebastian Bach. Doch gibt es auch die Gegenrechnung. Eine Frau vermochte nicht die Differentialrechnung, wohl aber den Leibniz zu schaffen, nicht die Kritik der reinen Vernunft zu schreiben, wohl aber den Kant. Die Frau als Verfasserin vieler Geistesgrößen hat zumindest ein Anrecht auf alle Bildungsmittel und auf alle Förderung im Bereich der Hochschule.
Soweit Ihre Hörprobe. Nächste Woche erfahren Sie, was Albert Einstein über die Unendlichkeit weiß und wie er sich gegen Okkultismus-Vorwürfe wehrte.
Auf Wiederhören bei Audible.